Und auf dieses Wort wollen wir heute hören. Wir haben uns beschäftigt mit den Glaubensgrundlagen schon einige Male und wollen da heute weitermachen, uns beschäftigen mit dem Thema Erlösung, die Erlösung des Menschen, und zwar ganz konkret die Rechtfertigung. Ja, die Rechtfertigung aus Glauben. Und mit wem würdet ihr, wenn ihr Rechtfertigung hört, welcher sehr bekannten Persönlichkeit würdet ihr dieses Thema verbinden? Martin Luther, das ist richtig. Martin Luther und Rechtfertigung, da klingelt doch etwas. Natürlich ist es so, dass Martin Luther die Rechtfertigung nicht erfunden hat, sondern er hat sie in der Bibel gefunden. Und das ist ganz wichtig, das zu sehen. Er hat sie wiederentdeckt in der Bibel, auch wenn es so war, dass natürlich zu aller Zeit es Menschen gab, die das aus der Bibel erkannt haben. Aber Luther hat das erkannt aus der Bibel und hat das weithin bekannt gemacht. Ja, es kam eine große Umwälzung durch diese Entdeckung, kann man sagen. Und deswegen möchte ich ganz kurz über die Not Luthers sprechen und nachher noch über diese Entdeckung. Das wird aber nur ein kleiner Teil der heutigen Predigt ausmachen. Der größte Teil wird einfach darin bestehen, dass wir die Bibel betrachten und schauen, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Was war also die Not Martin Luthers? Martin Luther war in ein Kloster eingetreten, um Heiligkeit zu erlangen. Er hatte, als er in Lebensgefahr war und fast von einem Blitz getroffen wurde, ein Gelübde getan, dass er das tun würde. Und er hoffte, in diesem Kloster, in der Abgeschiedenheit von der Welt, würde er heilig werden. Und er sagt über sich, später sagt er, ich bin wirklich ein frommer Mönch gewesen und habe die Regeln meines Ordens strenger befolgt, als ich nur sagen kann. Hätte das noch lange dauern müssen, so hätte ich mich durch Nachtwachen, Gebete, Fasten und andere Arbeiten zu Tode gemartert. Ja, und tatsächlich ist es so, dass er mehrmals dem Tode nahe war. Er hat sich manchmal in seiner großen Not im Zimmer eingeschlossen, hat niemand reingelassen, er hat gefastet, gebetet, so dass er manchmal fast ohnmächtig wurde. Und so ist es tatsächlich so, er hat sich so bemüht, im Kloster Heiligkeit zu erlangen, dass er fast dadurch gestorben wäre. Und die Frage, die er sich gestellt hat, an den Punkt ist er irgendwann gekommen: Wie kann ich mit Werken, die aus einem befleckten Herzensgrund kommen, vor der Heiligkeit meines Richters bestehen? Also er wusste, Gott ist sein Richter, Gott richtet, Gott hasst Sünde, und wie kann er vor diesem Gott bestehen? Das war seine Frage. Ja, wie kann das geschehen? Und er sagt weiter: Ich fand mich als großen Sünder vor Gott. Und es erschien mir unmöglich, ihn durch Verdienste zu versöhnen. Ja, egal was er tat, egal wie viele Werke er auch vollbrachte, er hat gemerkt, es ist nie genug. Ja, es ist nie genug, um Gott gnädig zu stimmen, um Gott zu versöhnen. So war er in diesem Kloster und hat sich abgemüht, hat gute Werke getan, gefastet, gebetet. Und er hatte immer das Gefühl, er kommt Gott aber nicht näher. Egal was er tut, er kommt Gott nicht näher, er kann diesen Gott nicht gnädig stimmen. Und er sagt dann: wenn in meinem Mönchsleben eine Versuchung auf mich einstürmte, so sagte ich mir selbst, ich bin verloren. Ich beichtete täglich, aber es half mir nichts. In tiefer Trauer quälte ich mich durch die Menge meiner Gedanken. Siehst du, rief ich mir zu, jetzt bist du wieder neidisch, ungeduldig, zornig. Und es nützt dir Elendem nichts, in den heiligen Orden eingetreten zu sein. Ja, also alles, was er dort tat, er befolgte die Regel seines Ordens im Kloster. Er befolgte alles, aber es half ihm nichts. Und so musste er zu dem Schluss kommen, dass er dort nicht heiliger wird. Ja, er hat seine ganze Sündhaftigkeit mit ins Kloster genommen, nämlich sein sündiges Herz. Und egal was er tat, wie viele Werke er tat, und er war auf den Knien, bis die Knie blutig waren, er hat sich abgerackert und trotzdem hat er sich so gefühlt, als sei er ganz weit weg von Gott. Und das hat auch gestimmt, ja, denn die Bibel spricht ganz klar über diese Wahrheit. Zum einen sagt uns die Bibel, dass Gott heilig ist. Er ist ein heiliger Gott. Habakuk 1, Vers 13, da lesen wir: Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Ja, so heilig ist Gott, ein heiliger Gott, der Sünde nicht bei sich dulden kann, der Sünde richten muss, der Sünde bestrafen muss. Seine Augen sind so rein. Und somit ist Gott so anders als wir, denn wir sind nicht so heilig und rein und gerecht wie Gott, ganz im Gegenteil. Gott aber ist ein heiliger Gott und kein Mensch kann vor diesem Gott bestehen. Und das hat auch der Jesus ganz klar aufgezeigt. Er sagt in Matthäus 5, Vers 22, Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ja, er macht verschiedene Steigerungen. Er spricht vom Zorn, der fängt im Herzen an. Schon das gefällt nicht. Dann spricht er davon, dass man zum Bruder diesen Ausdruck sagt, was sowas heißt wie Nichtsnutz. Ja, auch das ist eine Folge von dem sündigen Herzen. Wir fangen an, im Herzen zu sündigen, in Gedanken, und dann drückt sich das in Worten aus. Und dann kommt noch eine schlimmere Aussage über den Bruder, nämlich du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und Jesus erklärt das in dem Zusammenhang, wo er das Gebot erklärt, du sollst nicht töten. Ja, weil die Menschen haben gesagt, ich bin doch ganz gut, ich habe niemanden umgebracht. Hört man heute auch manchmal. Ich bin doch ganz gut, ich habe niemanden getötet. Also werde ich schon zu Gott in den Himmel kommen, wenn ich eines Tages sterbe. Der Jesus sagt, aber es fängt viel vorher an. Es fängt im Herzen an und Gott schaut das Herz an. Gott sieht all unsere sündigen Gedanken. Gott sieht, wenn wir schlecht über andere Menschen denken, auch wenn wir es nicht aussprechen. Aber Gott nimmt auch Notiz von all dem, was wir sagen, von dem, was wir aussprechen, von all unseren Worten und von all unseren Werken. Und er spricht dann ganz klar vom Gericht und vom höllischen Feuer. Der Herr Jesus hat da immer wieder davor gewarnt. Und er hat es deswegen getan, weil es tatsächlich so ist, weil es tatsächlich ein Gericht gibt und weil es tatsächlich eine ewige Verdammnis gibt. Und der Herr Jesus hat nicht nur gesagt, was böse ist, ja, er hat viel mehr noch erklärt, aber er hat nicht nur gesagt, was böse ist, sondern er hat auch gesagt, was von dem Menschen erwartet wird. Und was wird von dem Menschen erwartet? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und er fügt dann noch hinzu, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der heilige Maßstab Gottes. Gott von ganzem Herzen lieben, mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind. Und dann noch den Nächsten wie uns selbst. Und der Jesus sagt an anderer Stelle sogar, dass wir lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Ja? Und er hat uns geliebt, was wir sehen werden, bis in den Tod. Wir sehen also sowohl von dem, was Sünde ist, was Gott nicht gefällt, als auch von dem, was Gott fordert, können wir niemals diesem heiligen Maßstab Gottes entsprechen. Dem werden wir niemals gerecht. Gott ist so heilig und deswegen kann er nur das Höchste fordern. Er kann in seiner Heiligkeit nicht sagen, okay, ich setze meinen Maßstab herab. Er fordert das Höchste. Er fordert absolute Heiligkeit. Deswegen sagt er auch, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So vollkommen wie der Vater. Nun ist es natürlich so, wer entspricht dem? Gibt es hier jemand, der dem entspricht, der Strecke? Wer entspricht dieser Vollkommenheit, dieser Heiligkeit, dieser Gerechtigkeit? Also ich nicht und auch sonst niemand. Ja, der Mensch ist ein sündiger Mensch. Er kann diesem Maßstab nicht entsprechen. Und die Frage ist dann natürlich, warum verlangt Gott von uns etwas, was wir gar nicht einhalten können? Warum tut er das? Zum einen, das habe ich schon erwähnt, dieser heilige Gott wird niemals seinen Maßstab herabsetzen. Also er kann immer nur die Heiligkeit, die Vollkommenheit verlangen, die ihm entspricht. Und ein anderer Punkt lesen wir in der Bibel, Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, wenn wir aufrichtig versuchen, die Gebote der Bibel einzuhalten, und nehmen wir nur mal die 10 Gebote, es gibt ja weit mehr Gebote in der Bibel, betrachten wir nur mal diese und betrachten wir auch, dass das Innere zählt. Ja, wenn der Herr Jesus sagt, zum Beispiel das Gebot vom Ehebruch erklärt, dann sagt er, nicht nur das ist Sünde, dass man die Ehe bricht, sondern es ist auch Sünde, wenn ein Mann eine Frau ansieht, ja, mit Begierde. Auch das ist Sünde und das ist Ehebruch im Herzen. Das heißt, der Jesus geht immer einen Schritt weiter. Er zeigt nicht nur das äußerliche Gebot, sondern er zielt auf das Herz ab. Und im Herzen, da beginnt die Sünde. Und wenn jemand aufrichtig versucht, das einzuhalten, dann wird er mehr und mehr merken, ich kann es nicht einhalten. Dann wird er mehr und mehr merken, natürlich durch das Wirken Gottes, ich bin ein großer Sünder. Ich entspreche niemals dem heiligen Maßstab Gottes. Und Luther hat ja ernsthaft versucht, das einzuhalten. Er hat natürlich versucht, noch viel mehr einzuhalten als das, was in der Bibel steht, nämlich die ganzen Regeln des Klosters, aber natürlich auch die heiligen Forderungen Gottes. Und er hat gemerkt, ich bin ein großer Sünder vor Gott. Wie kann ich diesen Gott gnädig stimmen? Durch die Werke? Nein, das hat er gemerkt, das kann er nicht tun. Und das betrifft auf alle Menschen zu, dieser Zustand der großen Not, in der wir uns befinden. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Nun müssen wir natürlich sagen und sehen, dass das nicht schon immer so war, sondern Gott hat ursprünglich eine Welt erschaffen, die gut und vollkommen war, wo er selbst gesagt hat, siehe, es ist alles sehr gut. Das war das Urteil Gottes. Es gab kein Leid, kein Tod, keine Sünde. Es war ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft mit dem Schöpfer, wo der Mensch wirklich Gott gekannt hat und mit Gott gewandelt ist. Ja, so war der ursprüngliche Zustand. Und dann hat der Mensch sich durch die Übertretung des einzigen Verbotes, nämlich dass sie nicht von der verbotenen Frucht essen durften, von Gott entfernt. Und seitdem ist die ganze Menschheit in der Gottesferne. Alle sind wir Sünder und müssen die Herrlichkeit Gottes verfehlen, so wie es hier heißt, wir verfehlen die Herrlichkeit. Das heißt, jeder Mensch, wenn er so stirbt, ohne Sündenvergebung, ohne dass er diese Heiligkeit Gottes erlangt hat, wenn er so stirbt, kann er vor Gott nicht bestehen. Er verfehlt das Ziel, kann man sagen. Und Sünde an sich ist schon Zielverfehlung, nämlich wir entsprechen nicht dem Willen Gottes und man verfehlt dann auch das Ziel in Bezug auf die Ewigkeit. Man wird in der Ewigkeit nicht bei Gott sein, sondern man nimmt alle Schuld und Sünde mit und steht vor diesem heiligen Gott. Und dieser heilige Gott muss Sünde richten und bestrafen. Er ist ein gerechter Richter und ein gerechter Richter muss bestrafen. Ja, wenn wir weltliche Richter anschauen und ein Verbrecher vorgeführt wird ins Gericht und es kommen Zeugen und es ist wirklich bewiesen, unmissverständlich bewiesen, der ist schuldig, dann erwarten wir von dem Richter, dass er auch das Urteil verhängt und diesen Menschen bestraft. Das erwarten wir von einem gerechten Richter. Und wer ist der allergerechteste Richter? Das ist der lebendige Gott, der keine Fehler macht, der perfekt ist, der vollkommen ist und er muss Sünde immer bestrafen. Das bedeutet Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen sagt uns auch 2. Thessalonicher 1, Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Ja, das ist eine Wahrheit, die man nicht gerne hört. Die Tatsache, dass Gott ein gerechter Richter ist, dass er richten wird und dass dieses Gericht ewig sein wird. Das hören wir nicht gern als Menschen. Manche verspotten es, anderen macht es Angst. Luther hatte Angst vor diesem Gericht. Er hatte Angst und Not. Und er hat danach gerungen, einen Ausweg zu finden. Und so können wir sagen, dieses Bild ist falsch. Ja, können gute Werke unsere Sünden ausgleichen? Nein. Ja, dieses Bild ist aber ein Bild, das wir in ganz vielen Religionen haben. In ganz vielen Religionen ist der Gedanke da, wir tun viele gute Werke, ja, die bauen aufeinander auf, viele gute Werke und dann vielleicht noch ein paar Sünden. Und wenn die guten Werke mehr sind als die Sünden, dann werden wir ins Paradies, in den Himmel kommen. Ja, das ist eine Waage. Viele gute Werke, wenige Sünden, also Paradies. Und das stimmt nicht. Das ist falsch. Warum stimmt es nicht? Weil Sünde sehr schwer wiegt vor Gott. Ja, bei den ersten Menschen hat eine Sünde gereicht, dass sie das Paradies verlassen mussten. Da konnte Adam nicht sagen, ich tue noch 1000 gute Werke und dann ist alles gut. Nein, er musste gehen. Jede Sünde schließt aus von der Gegenwart Gottes. Gott ist so heilig, dass er nicht mal eine Sünde einfach übersehen kann. Er wird keine Sünde übersehen. Und da können 1000 gute Werke sein, das taugt nichts vor Gott. Dazu kommt noch, dass alle guten Werke, die wir tun, nicht wirklich gut sind vor Gottes Augen. Ja, natürlich können wir jemand anderem Gutes tun. Ja, ich kann jemandem helfen, der in Not ist. Dem ist dann geholfen, für den ist dieses Werk gut. Aber Gott schaut das Herz an. Gott weiß, warum ich das tue. Gott weiß, ob ich es zu seiner Ehre tue oder ob ich es zu meiner Ehre tue. Gott weiß, ob es aus Glauben heraus geschieht oder einfach aus meinem menschlichen Fleisch heraus. Gott sieht alle Werke an und beurteilt sie. Und deswegen taugt kein Werk wirklich dazu, dass wir vor Gott bestehen können. Wir können keine Sünde auslöschen durch ein gutes Werk. Das ist nicht möglich. Und deswegen ist dieses Bild richtig. Angenommen, wir hätten gute Werke, es würde trotzdem nicht die Sünde auslöschen können. Denn Sünde, wenn sie da ist, dann ist sie geschehen. Wenn wir gesündigt haben, können wir die Sünde nicht mehr rückgängig machen. Wenn wir jemanden verletzt haben, dann haben wir die Person verletzt. Es ist geschehen, wir können es nicht ungeschehen machen. Wir können natürlich sagen, es tut mir leid, wir können uns entschuldigen und Vergebung bitten, aber wir können niemals die Sünde rückgängig machen, in dem Sinne, dass sie nie geschehen wäre. Wir können die Sünde nicht auslöschen. Und deswegen, das ist das richtige Bild. Sünde trennt von Gott und Sünde wird uns ausschließen von der Gegenwart Gottes. Und nun kommt natürlich eine Frage auf. Wie kann ein gerechter und heiliger Gott rechtfertigen, ohne die Gerechtigkeit Gottes zu verletzen? Ja? Rechtfertigen, nehmen wir mal hier rechtfertigen, ich gehe noch drauf ein, auf die Bedeutung, nehmen wir mal rechtfertigen, gerecht sprechen, für gerecht erklären, dass der heilige Gott sagt, dieser Mensch ist gerecht, er kann in das Paradies eingehen, er kann in meine Gegenwart eingehen und hier bleiben. Wir haben gesehen, Gott muss Sünde bestrafen, er muss Sünde immer bestrafen. Wie kann Gott dann vergeben? Wie ist das möglich, dass Gott das hinbekommt? Und hier, sagt uns die Bibel, hat sich Gott einen ganz genialen, wunderbaren Plan ausgedacht. Er hat sich das Erlösungswerk ausgedacht. Er hat dieses schon geplant, vor Grundlegung der Welt, bevor überhaupt die Welt erschaffen worden ist, hat er sich dieses Erlösungswerk ausgedacht. Einen weisen, genialen Plan, um Menschen zu erretten, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Und das wollen wir uns etwas anschauen. Erstmal haben wir einen ganz wichtigen Vers, Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, um das zu ermöglichen, um das Erlösungswerk zu ermöglichen, hat er seinen Sohn geschickt. Und nun spricht die Bibel tatsächlich davon, dass Gott einen Sohn hat, nämlich den Herrn Jesus Christus, der schon in Ewigkeit eins war mit Gott, der schon in aller Ewigkeit, seit aller Ewigkeit existierte und der immer existieren wird. Und diesen, seinen geliebten Sohn, hat er in die Welt geschickt. Er wurde Mensch, er kam zu uns Menschen. Und so kann man sagen, dass diese Nebelwand, die besteht zwischen Gott und den Menschen, hat der Jesus aufgerissen. Er ist die Tür zu Gott. Er ist der Erlöser, der Heiland. Und dieser Erlöser wurde angekündigt, schon Jahrhunderte vorher, in Jesaja 53, Verse 4 bis 6 lesen wir, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Also hier wurde prophetisch vorausgesagt, was der Herr Jesus für uns tun würde. Und es heißt hier, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Und die Frage ist, was ist unsere Krankheit? Unsere Krankheit, die Krankheit eines jeden Menschen, ist die Sündenkrankheit. Jeder Mensch hat eine ganz schlimme Krankheit. Das ist die Sünde. Die Sünde prägt uns. Die Sünde ist das, was uns mit definiert. Wir sind Sünder, wir sind gefallene Menschen und somit haben wir eine Krankheit, die geheilt werden muss. Die Sündenkrankheit. Und es sagt uns die Bibel, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, die Menschen, die ihn sahen, die sahen, wie er ans Kreuz ging, wie er dort litt, die haben gedacht, ja, er wird jetzt bestraft wegen seiner eigenen Schuld. Aber das war nicht der Fall. Er wurde wegen unserer Schuld bestraft. Das heißt hier, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir haben gesehen, Gott muss Sünde immer bestrafen. Sünde muss bestraft werden. Und der Herr Jesus war bereit, die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Die Strafe lag auf ihm. Und das ist dieser geniale Plan, den Gott sich ausgedacht hat, dass der Herr Jesus unsere Stelle einnimmt am Kreuz, dass er das Gericht erduldet, das wir verdient hätten. Wir hätten Gericht verdient, wir hätten Strafe verdient. Und der Jesus war bereit, diese Strafe auf sich zu nehmen, damit wir Frieden haben können, Frieden mit Gott. Und somit ist durch das Erlösungswerk Frieden mit Gott möglich, dass wir versöhnt werden mit Gott, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott wieder kommen dürfen. Es heißt hier, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wie ist es mit den Menschen, wenn wir die Menschen an sich betrachten? Es ist ja so, dass normalerweise, das zeigen auch Umfragen und so weiter, normalerweise denkt jeder Mensch, er ist besser als der Durchschnitt. Ja, wenn nicht gerade schon Sündenerkenntnis gekommen ist und ihm das alles klar geworden ist, dass es nicht stimmt. Aber Menschen neigen dazu zu denken, sie sind besser als der Durchschnitt der Menschen. Ja, und viele sagen, okay, weil ich besser bin als der Durchschnitt, deswegen werde ich auch in den Himmel kommen. Aber die Bibel sagt, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Das heißt, jeder hat sich am Ende um seinen Weg gekümmert. Er hat sich gekümmert, wie er gut davonkommt. Und so ist es doch auch wirklich. Natürlich helfen wir uns, ja, wenn wir überschüssige Ressourcen haben, sind die Menschen hilfbereit, sind die Menschen füreinander da. Aber was ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es ums blanke Überleben geht, wenn es wirklich da um uns solche Dinge geht, dann ist doch jeder sich selbst der Nächste. Dann schaut man erst nach sich selbst und dann nach den anderen. Und auch wenn es nicht so ist, ist es so. Ja. Denn alles, was wir tun, ja, tun wir doch ja, immer, um auch irgendetwas dadurch zu erreichen, um irgendwie weiterzukommen. Ja. Viele Menschen, die anderen helfen, finden da drin Erfüllung. Ja. Sie haben Erfüllung da drin und deswegen tun sie es. Es ist nicht so, dass sie wie der Jesus selbstlos handeln und gar nicht an sich denken und nur an die anderen, sondern es gibt immer irgendeine Motivation für unser Handeln. Und am Ende ist es doch so, jeder wandte sich auf seinen Weg. Und trotzdem war es so, der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Der Herr Jesus war bereit, die Schuld zu tragen. Und Hebräer 10, Vers 14 sagt uns, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Der Herr Jesus hat ein vollkommenes Opfer vollbracht am Kreuz, das ausreicht für alle Sünden auf Zeit und Ewigkeit. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das sind die, die daran glauben, die darauf vertrauen. Und das ist dieses geniale Erlösungswerk. Und auf diesem Erlösungswerk, auf diesem Opfer, gründet sich auch die Rechtfertigung. Und Römer 4, Vers 5 sagt uns, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Nun ist die Frage, was ist denn so schlecht an guten Werken? Habe ich etwas gegen gute Werke? Nein, sicher nicht. Ja, tut gute Werke, tut das eifrig, tut das in Liebe, tut das im Vertrauen auf den Herrn, aber glaubt nicht, dadurch werdet ihr gerettet. Belügt euch da nicht selbst, sondern für unsere Rechtfertigung, dass wir gerettet werden, dass wir erlöst werden, müssen wir darauf vertrauen, dass der Jesus alles getan hat, was nötig war. Er hat das vollkommene Werk getan, nämlich sein Blut vergossen am Kreuz, und das reicht aus, um uns zu erlösen auf Zeit und Ewigkeit. Und die Bibel spricht da von einer Zurechnung. Die Bibel spricht davon, dass uns Gottes Gerechtigkeit zugerechnet wird, wenn wir darauf vertrauen. Ja, wir vertrauen darauf, Jesus hat alles Nötige getan. Und wenn wir daran glauben, wird uns Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist nicht etwas, was wir uns verdienen können. Und ein Geschenk ist ja auch etwas, wo, auch wenn wir was schenken, wir erwarten, es wird als Geschenk angenommen. Ja? Wenn ich jetzt Stefan was schenke, ja, und der Stefan packt seinen Geldbeutel aus, ja, und gibt mir 10 Euro dafür und sagt, ja, ich will es aber bezahlen, das Geschenk, dann ist es kein Geschenk mehr. Es ist kein Geschenk. Ein Geschenk ist etwas, was umsonst gegeben wird. Und so möchte uns Gott die Erlösung umsonst schenken. Er möchte nicht, dass wir sie uns durch Werke verdienen, denn das könnten wir nicht. Alle Werke, Millionen Werke würden niemals ausreichen, sondern es soll uns umsonst durch Gnade, durch den Glauben geschenkt werden. Deswegen heißt es, wer keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. So, das ist also der eine Teil der Rechtfertigung, dass wir Gottes Gerechtigkeit umsonst geschenkt bekommen, zugerechnet bekommen. Sie wird uns angerechnet und zugerechnet, als wäre es unsere eigene Gerechtigkeit. Und somit kann Gott, wenn er auf uns schaut, dann schaut er nicht auf uns als den schlimmen, berüchtigten Sünder, sondern er schaut auf seinen geliebten Sohn. Wir sind in Christus und er sieht uns als vollkommen gerecht, weil wir diese Gerechtigkeit angezogen haben wie ein neues Gewand. Und unsere alte, sündige Kleider, die haben wir abgeworfen, die haben wir weggeworfen und unsere Sünden sind vergeben und im tiefsten Meer, sagt uns die Bibel. Und es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Bibel sagt uns, dass ein wunderbarer Tausch geschehen ist, dass der Jesus, als er am Kreuz hing und am Kreuz starb, dass er für uns zur Sünde gemacht worden ist. Das heißt, er hat unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen und dafür bezahlt und wir haben Gottes Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, es ist ein Tausch. Unsere Sünde wird auf den Herrn Jesus gelegt und Gottes Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit wird auf uns gelegt und wir werden damit überkleidet und sind annehmbar vor Gott. Und deswegen heißt es in Römer 8, Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir, dass wenn Anklage erhoben wird gegen die Auserwählten, gegen die Gläubigen, dann gibt es keine Grundlage für diese Anklage, weil Gott für uns ist, weil Gott sich für uns einsetzt, weil Gott uns rechtfertigt. Und so kann man sagen, auf der einen Seite bekommen wir Gottes Gerechtigkeit, auf der anderen Seite erklärt uns Gott auch für gerecht. Gott fällt das Urteil, wir sind gerecht. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Bild von dem Richter, ja, der Richter, der gerechte Richter, Gott, er muss Sünde bestrafen, er muss Sünder verurteilen. Und er kann nicht einfach sagen, ich drücke beide Augen zu, ja, und alles ist gut. Nein, Sünde muss bestraft werden. Und jetzt haben wir aber diesen Sachverhalt, dass es einen Stellvertreter gibt, dass es den Herrn Jesus gibt, der bereit war, an unsere Stelle zu gehen, stellvertretend für uns zu sterben. Und wenn wir erlöst sind, wenn wir gerechtfertigt sind, also wenn wir durch den Glauben diese Erlösung ergriffen haben, dann erklärt uns dieser Richter für gerecht. Wir können dann im Gericht Gottes bestehen. Wenn wir dann sterben, wenn wir als Gläubige sterben und vor Gott treten, dann nehmen wir nicht alle unsere Sünden mit zu Gott, denn diesen Riesenberg von Sünden, sondern die Sünden sind ausgetilgt, sie sind vergeben, wir stehen als Gerechte vor Gott. Und deswegen können wir vor diesem Gott bestehen und dürfen in der Ewigkeit in seiner Gemeinschaft sein. Es kann niemand mehr Anklage erheben. Gott ist es, der rechtfertigt. Und das ist auch Luther klar geworden. Luther studierte den Römerbrief und sein Augenmerk fiel auf Römer 1, Verse 16 bis 17. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben oder der Gerechte wird aus Glauben leben, hier nach der Luther-Übersetzung. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Durch das Evangelium können wir gerettet werden, wird das Sündenproblem gelöst, werden wir gerechtfertigt. Und die Gerechtigkeit Gottes kommt auf alle, die glauben. Und natürlich ist es so, nicht irgendwas glauben, ja, viele Menschen sagen, ich glaube, sondern natürlich an unseren geliebten Herrn und Heiland Jesus Christus, an den sollen wir glauben und an sein Erlösungswerk und daran, dass das, was er getan hat, ausreicht auf Zeit und Ewigkeit. Ja, es gibt Menschen, die glauben, dass wenn sie sich im Ganges waschen, dass dann ihre Sünden vergeben werden. Aber Gott hat etwas anderes gesagt. Gott hat gesagt, wir haben eine Krankheit, das ist die Sündenkrankheit, und es gibt nur eine Medizin für diese Krankheit. Und diese Medizin ist das Blut Jesu Christi. Nur durch diese Medizin, nämlich durch sein Erlösungswerk, können wir geheilt werden. Und sonst gibt es keinen Weg. Der Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit ist und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das liegt daran, dass Gott eben nur einen Erlösungsweg bestimmt hat und nicht tausend Erlösungswerke. Und warum kann es nur dieser eine Erlösungswerk sein? Weil dieser Erlösungswerk hat den Herrn Jesus sein Leben gekostet. Er litt am Kreuz. Er machte Schweres durch Schweres, als wir uns vorstellen können. Er litt am Kreuz und ging in den Tod. Und wenn es viele andere Wege zu Gott gäbe, dann hätte der Herr Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Aber er ist freiwillig diesen Weg gegangen aus Liebe zu uns, aus freier Liebe. Und Luther sagt dann, obschon ich ein frommer, tadelloser Mönch war, so war mein Gewissen dennoch bedrückt und beängstigt. Das Wort Gerechtigkeit Gottes war mir unerträglich. Ich hatte keine Liebe zu dem gerechten, heiligen Gott, der die Sünder straft. Ich war vielmehr insgeheim voll Zorn gegen ihn. Ich hasste ihn, weil er uns schon durch die Erbsünde verlorene, armen Sünder nicht nur durch das Gesetz und das Elend des Lebens erschrecke, sondern auch durch das Evangelium unsere Qualen noch vermehre. Aber als ich durch den Geist Gottes jene Worte verstand, als ich erkannte, dass die Rechtfertigung des Sünders vom barmherzigen Gott durch den Glauben geschieht, fühlte ich mich wie neu geboren und als ob ich in die offene Tür des Paradieses eingetreten wäre. Ja, diese Erkenntnis des Evangeliums hat Luther verändert, hat ihn neu gemacht. Er sagt, wie neu geboren fühlte er sich. Und die Bibel spricht tatsächlich von einer neuen Geburt, dass wir von neuem geboren werden, wenn wir auf das Evangelium vertrauen. Und so hat er sich wie im Paradies gefühlt, obwohl er noch auf dieser Erde war. Und was heißt das jetzt für uns, das, was wir betrachtet haben, was heißt es für euch? Zum einen sollten wir immer dankbar sein für dieses Erlösungswerk und auf das schauen, was der Jesus für uns getan hat. Und so auch die Aufforderung auf dich, schaue auf Jesus. Was hat er für dich getan? Zum einen, er ließ sich schlagen für dich. Dann wurde ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Das waren lange Stacheln. Das war mit viel Schmerzen verbunden. Die haben sich in die Haut eingegraben. Und auch das hat er getan für dich. Und genauso ließ er sich verspotten und anspucken, verachten. Hat dieses über sich ergehen lassen. Dann ließ er sich ans Kreuz nageln und hat sein heiliges Blut vergossen. Ja, wir müssen sehen, warum heiliges Blut? Deswegen, weil der Herr Jesus selbst niemals nur eine Sünde getan hat. Er hat keine Sünde getan, er war vollkommen und gerecht. Wir haben vorher gesehen, alle Menschen sind Sünder. Aber es gibt eine Ausnahme. Der Jesus hat nie eine Sünde begangen. Und deswegen konnte er auch dieses vollkommene Opfer sein. Nun stellen sich manche die Frage, ja, wie konnte er das Opfer für so viele sein? Wir müssen betrachten, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und somit ist sein Opfer gleichzeitig ein ewiges Opfer und von unendlichem Ausmaß. Ja, deswegen kann er auch für viele Menschen die Grundlage der Rechtfertigung und der Erlösung sein. Er wurde also am Kreuz zur Sünde, er trug die Strafe, die du verdient hättest. Er hat deine Stelle eingenommen. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Du hättest Gericht verdient, du hättest Strafe verdient, aber er ist an deine Stelle gegangen. Er ging also freiwillig in den Tod. Und die Frage an dich ist, kannst du da gleichgültig bleiben, wenn du daran denkst, dass wirklich jemand für dich gestorben ist? Ist ja so, dass hier in dieser Welt, wenn wir in einer Not sind und ein anderer Mensch hilft uns raus aus der Patsche, aus dieser Not, er hilft uns wirklich, dann sind wir doch sehr dankbar, oder? Und wenn es eine sehr große Not ist, ja, eine Not, wo wir gar nicht mehr weiter wissen und dann hilft uns jemand raus, werden wir dann nicht den Rest unseres Lebens dankbar sein? Und hier haben wir jemanden, den Herrn Jesus. Er hat dich so sehr geliebt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, dass er wirklich für dich gestorben ist. Und solltest du nicht ewig dankbar sein dafür, dass er dich so geliebt hat? Ja, willst du dieses Geschenk der Erlösung ablehnen oder willst du es annehmen? Willst du darauf vertrauen, daran glauben, dankbar sein und dem Herrn nachfolgen? Er kann dich also rechtfertigen. Ja, der Zorn Gottes wurde am Kreuz durch das Opfer Jesu gestillt. Die Sünde wurde bestraft. Gott verletzt also nicht seine Gerechtigkeit und er kann dich rechtfertigen und kann dir vergeben. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass wir zu Christus kommen sollen. In 2. Korinther 5, Verse 15 bis 16, zeigt uns die Bibel aber auch zwei Reaktionen auf das Evangelium auf. Es heißt, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode und den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Ja, also das Evangelium wird hier mit einem Geruch verglichen. Für die einen ist es ein Wohlgeruch. Sie wissen, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die mich rettet, die mich neu macht, die mir alles vergibt. Ja, der Herr ist für mich gestorben und man freut sich darüber, ein Geruch des Lebens zum Leben, nämlich zum ewigen Leben. Aber die anderen treten das Blut Jesu mit den Füßen. Sie sagen, ich brauche dieses Blut nicht. Ich brauche diese Erlösung nicht. Ich schaffe es auf einem anderen Weg zu Gott. Das heißt, das Evangelium ablehnen, diese Liebe ablehnen. Und das bedeutet, das Evangelium wird ein Geruch des Todes zum Tode. Denn jeder Mensch, der mit dem Evangelium konfrontiert wird und dieses Evangelium ablehnt, der lädt noch mehr Schuld auf sich, als er eigentlich schon auf sich geladen hat. Denn er lehnt dieses wunderbare Angebot, dieses Geschenk Gottes, lehnt er ab und stößt es von sich. Und ich hoffe, dass du, wenn du nicht gläubig bist, dass du nicht zu denen gehörst, die denen das Evangelium ein Geruch des Todes zum Tode wird, sondern vielmehr ein Geruch des Lebens zum Leben. Und deswegen rufe ich dir die Worte zu, die der Herr Jesus ausgesprochen hat. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Ja, wer ist mühselig und beladen? Viele Menschen sind mühselig und beladen mit den Sorgen dieses Lebens. Das trifft sicherlich zu. Und alle Menschen sind mühselig und beladen mit ihrer Sündenschuld. Das ist eine viel schlimmere Last. Das ist eine viel schwerwiegendere Last als alle Sorgen dieses Lebens. Und Jesus ruft und er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, um nämlich diese Last loszuwerden, um frei zu werden von aller Schuld und Sünde. Ich will euch erquicken, ich will euch Leben geben, ich will euch diese Last abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht davon, dass er auch eine Last hat, die er zu tragen gibt. Aber er selbst möchte dabei helfen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und ihm nachfolgen und ihm dienen. Er möchte nicht nur, dass wir unsere Sündenschuld abgeben bei ihm und dann so weiterleben wie bisher. Er möchte Herr unseres Lebens sein. Und da müssen wir uns alle, auch wenn wir schon lange gläubig sind, uns immer wieder sagen, der Herr Jesus ist der Herr unseres Lebens und ihm folgen wir nach. Und wir wollen willig ihm nachfolgen und ihm dienen. Und er selbst möchte aber helfen. Er möchte Ruhe geben in all den Dingen, die auf uns einstürmen, die wir durchmachen, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Deswegen sagt er auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das liegt daran, dass er selbst die Kraft gibt für alle Herausforderungen, auch der Nachfolge. Und somit die Aufforderung an dich, komm mit einem bußfertigen Herzen zu Christus. Er kommt nicht zu ihm in dem Gedanken, ich werde alles los und mach so weiter wie bisher, sondern deine Sünden sollten dir leid tun. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bitte den Herrn, dass er dich überführt, dass er dir die Größe deiner Schuld aufzeigt und dass du dann wirklich zu ihm kommst mit dem Wissen, er möchte mich verändern, er möchte die Sünde wegnehmen, er möchte aber auch mich verändern, sodass ich ein anderes Leben führen kann, ein Leben, das ihm gefällt. Die Bibel sagt, dass der Jesus nicht nur die Strafe der Sünde getragen hat am Kreuz, sondern dass er auch die Macht der Sünde gebrochen hat. Und man muss sagen, und es ist traurig, dass es so ist, dass viele Menschen dieses Erlösungswerk annehmen, aber sich nicht dessen bewusst sind, dass auch der Herr Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat und dass er uns hilft, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Dass sie denken, ich müsste weiter sündigen. Man muss natürlich sagen, jeder Mensch, jeder Christ kommt immer wieder in diesen Gedanken rein. Das ist ein Kampf, der bei jedem Christen da ist. Aber doch scheint es bei manchen so zu sein, dass sie ja, diesen Kampf überhaupt nicht bereit sind zu kämpfen. Und natürlich muss man sich dann fragen, ist man wirklich von neuem geboren? Hat man es wirklich erkannt? Und dann einfach zurückkommen zu diesen Wahrheiten. Es bringt nichts, dass man versucht, sich selbst zu verbessern und zu verändern. Man muss immer wieder zurückkommen zu dem Evangelium und zu der Tatsache, dass der Herr Jesus uns geliebt hat. Dass er alles getan hat, was nötig war, um uns zu erlösen. Und dass er alles getan hat, was nötig war, um uns weiterzubringen, auch in der Heiligung, auch im Dienst für ihn. Er ist da, er wohnt in uns und er möchte uns verändern. Komm also zu Christus, vertraue auf ihn, denn er wirkt alles, er ist alles, er tut alles. Vielen Dank.